Militärisch scheint Wladimir Putin in der Defensive zu stecken. Jetzt versucht er politisch Fakten zu schaffen. Quasi mit vorgehaltener Kalaschnikow sollen die Menschen im besetzten Donbass für den Anschluss an Russland stimmen. Die Erfolge der ukrainischen Armee werden nicht zuletzt der Lieferung schwerer Waffen auch aus Deutschland zugeschrieben. Im April hatten über 20 Intellektuelle hierzulande einen Aufruf gegen diese Lieferungen unterzeichnet. Sie forderten Waffenstillstand jetzt. Da könnten regelmäßige Inforadio-Hörer jetzt ein Déjà-vu oder genauer ein Déjà-écouté haben, wenn ich, wie im April, darüber mit dem Wissenschaftsjournalisten Ranga Yogeshwar spreche. Schönen guten Morgen, Herr Yogeshwar.
Guten Morgen.
In zurückeroberten Orten wie Butscha oder Irpin werden jetzt keine Fahrradfahrer mehr erschossen, keine Frauen vergewaltigt. War es da doch richtig, Waffen aller Art in die Ukraine zu schicken?
Na, ich bleibe eigentlich wirklich bei der Aussage, dass wir eher in den letzten Wochen und Monaten erleben, was es heißt, wenn wir eine Linie weiterfahren, nämlich die Linie einer Eskalation mit all der furchtbaren Grammatik, die zu Kriegen gehört. Und wir steigern uns da rein. Also wenn man sich jetzt im Moment die Situation anguckt mit diesen offensichtlichen Scheinreferenten in Donetsk, Luhansk, Saporizhia oder Cherson, merkt man im Grunde genommen, das ist wieder ein weiteres Kapitel in dieser Eskalation und man muss sich auch klar machen, was die daraus resultierenden Konsequenzen sein könnten. Denn wenn diese Territorien sich dann zu Russland bekennen, in Anführungszeichen, dann wäre jeder Angriff auf ein solches Territorium dann ein direkter Angriff auf Russland mit all den daraus resultierenden Konsequenzen.
Also, richtig, Sie sagen, wir eskalieren, aber das sind doch Eskalationen von Putin. Eben dieses komische Referendum an diesem Wochenende und auch die Teilmobilisierung. Das kommt ja aus Russland.
Das ist im Grunde genommen die Falle, in der wir sind, dass wir genau auf dieser Basis ständig weitermachen. Also das Narrativ geht, mit Putin kann man nicht reden. Das ist natürlich ein Krieg, der völlig inakzeptabel ist. Ein Angriffskrieg von Seiten Russlands, das wissen wir alle. Aber dann fahren wir weiter, ohne nach Alternativen zu gucken. Und ich glaube, das ist das, was nach wie vor wichtig, was vielleicht noch viel wichtiger wäre, zu sagen, wir müssen doch nach Alternativen gucken. Denn das, was wir momentan erleben, ist nicht nur eine Eskalation in diesen Gebieten, sondern es ist eine Eskalation auch in Bezug auf viele andere Länder. Also ich erinnere nur an das, was momentan hier in Deutschland passiert mit Energiepreisen, die absurd hoch werden, die irgendwann auch anfangen, den inneren Frieden in unserem Land zu stören. Und ich glaube, an der Stelle geht es darum, dass wir wirklich konsequent auch über Alternativen nachdenken, zu dem dieser Krieg und dieser Konflikt nicht einmal klare Ziele am Ende hat, worum es geht. Sollen wir so weitermachen, bis alles wieder zurückerobert ist? Ist das Ziel, wie man manchmal aus der US-Administration hört, dass man ein Regime-Change in Moskau erreicht? Also das ist diffus und insofern eine sehr vertrackte Situation.
Alternativen fordern Sie. Sicherlich würden die meisten zustimmen, dass es Besseres gibt als Krieg. Gar keine Frage. Aber welche Alternativen gibt es? Also sprechen mit Putin, das hat Olaf Scholz zuletzt, vorletzte Woche versucht, hat lange mit ihm telefoniert. Aber da ist offenbar kein Durchdringen.
Ich glaube, an der Stelle geht es darum, dass es endlich an der Zeit ist, zu erkennen, dass Diplomatie ein bisschen mehr ist, als nur zu sagen, okay, sprechen. Wir sind ja in den letzten Monaten geradezu Spezialisten geworden im Einsatz von militärischen Geräten. Da gibt es inzwischen eine große Differenzierung. Aber in Sachen Diplomatie habe ich den Eindruck, dass wir immer noch im Grunde genommen in sehr einfachen Kategorien denken. Die Kunst der Diplomatie ist etwas, was viel weiter geht, viel komplexer ist. Da gibt es Register. Ich bin selber kein professioneller Diplomat. Insofern kann ich nur sagen, es gibt da viel mehr als das, was momentan auf dem Tisch steht.
Aber was die Russen unter Diplomatie verstehen, haben wir in letzter Zeit zweimal von Außenminister Lavrov gesehen. Beim G20-Gipfel im Juli in Bali kam er, redete und ging dann wieder, ohne den anderen zuzuhören. Dasselbe jetzt nochmal auf der UN-Generalversammlung, dasselbe Spiel, kommt erst zu spät, redet und geht sofort wieder, ohne zuzuhören. Wie soll man da Diplomatie betreiben, wenn einem nicht zugehört wird?
Wissen Sie, Diplomatie fängt, oder gute Diplomatie fängt genau da an, wo man diese schwierigen Partner hat und wo man dann auch klug überlegen muss, welche Formate man vielleicht bauen muss, damit die nicht sofort wieder gehen. Das ist einfach eine völlig andere Grammatik. Genau in derselben Differenzierung, wie wir differenziert über Waffen reden, müsste man anfangen zu sagen, was gibt es für Formate? Wo kann man möglicherweise noch zusätzliche Player reinsetzen? Denn bei der Diplomatie geht es nicht nur um die Befindlichkeit, um die Moral des einen oder anderen, sondern man nutzt auch Interessen. Und diese Interessen, die Russland offenbar auch hat, sind globale Interessen, wo andere Länder wie China zum Beispiel involviert sind. Also ist die Frage, inwieweit kann man solche Länder mit einbauen in einen Prozess, der am Ende dazu führen muss, dass dieser Konflikt aufhört, dass all diese daraus resultierenden furchtbaren Schicksale aufhören, aber auch, dass der Einfluss dieses Krieges auf eine weltwirtschaftliche Situation auch ein Interesse ist, was nicht für viele Player so akzeptabel ist.
Einige Player haben es ja versucht. Der Papst hat es versucht, der türkische Präsident Erdogan hat es versucht, UN-Generalsekretär Guterres hat es versucht. Sie kommen nicht durch.
Ja, und genau da muss man sagen, es reicht nicht zu sagen, wir haben es versucht, wir kommen nicht durch, man muss es weitermachen. Es geht doch um etwas. Es geht darum, dass wir auch diese katastrophale humanitäre Situation stoppen. Es geht aber auch darum, dass wir an anderen Stellen Dinge stoppen. Immerhin gab es ja kleine Erfolge. Ich denke zum Beispiel an die Möglichkeit, Weizenlieferungen jetzt in einem Korridor irgendwo hinzubekommen. Also da gibt es schon kleine Teilerfolge. Aber genau da muss man ansetzen und sagen, gut, wo wollen wir hin?
Und solange es so schnell nicht funktioniert, wirklich in Verhandlungen zu kommen, man kann ja Putin oder Lavrov nicht am Verhandlungstisch festbinden, was sollte da Ihrer Meinung nach jetzt sofort passieren? Erstmal weiter kämpfen, die Ukraine verteidigen oder sollten die Ukrainer sagen, okay, dann hören wir im Moment erstmal auf und gehen nicht weiter Richtung Donbass vor?
Nein, die Entscheidung liegt zuerst einmal bei uns. Also was in der Ukraine passiert, hat auch mit unserem Verhalten zu tun. Wir sind sozusagen indirekt natürlich involviert in diesen Konflikt, wenn man Waffen liefert etc. Aber es darf sich nicht auf Waffen liefern beschränken. Es muss auch diese anderen Anstrengungen geben. Und das, was wir doch sehen, ist, wir laufen in eine Situation rein, bei der dieser Konflikt wesentlich länger dauern wird als bisher angenommen. Wir laufen in eine Situation hinein, bei der die Eskalationsspirale anfängt, sich gefährlich weiterzudrehen. Jetzt reden wir von Mobilmachung in Russland. Jetzt reden wir davon, dass, wenn diese Referenden tatsächlich in der Form abgehalten werden, wir plötzlich auch politisch in eine neue Lage kommen, weil dann die Rückeroberung von Gebieten der Ukraine plötzlich interpretiert werden können als Angriff gegen Russland. Das zeigt doch alles, dass Diplomatie an dieser Stelle immanent wichtig wäre.
Und dem Russen aber damit dann den Donbass zu überlassen nach diesen Referenden?
Nein, das ist, wissen Sie, Diplomatie heißt doch nicht, dass wir jetzt sozusagen ein oberflächlich gedachtes Tauschgeschäft machen. Sorry. Diplomatie heißt einen Prozess einsetzen, der am Ende dazu führt, dass es zu einer Befriedung kommt. Und ich meine, wir hier in Deutschland, die Einigung zwischen Ost und West war die Basis dafür, war am Ende auch, dass es eine ganze Reihe von Formaten gab im Kalten Krieg zwischen Ost und West, bei denen überhaupt gesprochen wurde, bei denen eine Annäherung möglich war und das auch in Zeiten, wo natürlich immer der Feind auf der anderen Seite stand.
Herzlichen Dank. Die Meinung des Wissenschaftsjournalisten Ranga Yogeshwar erfordert weiterhin Verhandlungen statt Waffen in die Ukraine. Ich danke Ihnen, Herr Yogeshwar.
Vielen Dank.
Ein schönes Wochenende.
Ihnen auch.
RBB 24 Inforadio vom Rundfunk Berlin-Brandenburg.